Ihr Lieben, es geht um viel mehr als Adventsromantik. So schön das sein mag, und vielleicht hat der eine oder andere jetzt gedacht, mir gibt das gar nichts. Ein Nachbar neben mir, das ganze Haus ist jedes Jahr dunkel, unser Haus ist erleuchtet mit Sternen, Lichterketten. Jeder empfindet das unterschiedlich, und das ist auch gut so. Worum es geht, ist Advent, der Herr kommt. Amen. Er kommt zurück. Und wir erinnern uns eben nicht nur an Advent, dass ein kleines Kind geboren wurde, sondern dass Christus sehr bald wiederkommt als der Richter der Lebenden und der Toten. Erstens, Christus, das Licht der Welt, lebt in uns. Die gute Botschaft ist nicht nur, dass Jesus gekommen ist und dass wir uns zu Advent darauf vorbereiten, dass er gekommen ist und dass er wiederkommen wird. Jesus spricht uns ja ganz klar zu, wie damals seinen Jüngern. Er sagt, ihr seid das Licht, ihr seid das Salz dieser Erde. Christus, das Licht der Welt, das können vielleicht sogar nichtgläubige Menschen akzeptieren und sagen, ja, Jesus war ein besonderer Mann. Er hat diese Welt nachhaltig geprägt und verändert, ob man es gut findet oder nicht. Aber wir als Gläubige haben natürlich einen anderen Zugang. Und ich möchte euch das heute noch einmal schmackhaft machen. Ich möchte euch daran erinnern, dass nicht nur Christus kam und wieder ging, sondern er ist in uns. Und das bedeutet Advent, Ankunft. Christus lebt durch seinen Heiligen Geist in den Gläubigen. Das ist eine gewaltige Aussage. Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, lebt in uns schwachen, unvollkommenen, sündigen Menschen. Ich jedenfalls bin unvollkommen und merke es immer mehr, je älter ich werde. Ich brauche Gott. Ich brauche seine Gnade, seine Liebe. Nicht nur morgens, wenn ich aufstehe und wenn es hier und da knackt. Ja, ihr kennt das. Früher waren wir alle knackig und jung. Heute knackt es hier und knackt es da. So ist das, wenn man älter wird, wenn man auf die 60 zugeht. Wir brauchen immer wieder Gottes Beistand und Gottes Nähe. Und das ist so ein Geschenk, dass Christus in uns lebt. Dass er nicht nur kurz auf dieser Erde war, eine Erlösung vollbracht hat, die man sich dann irgendwie aneignen muss. Ich muss nicht mehr Jesus in dem Sinne hinterherlaufen, ihn suchen, sondern er ist präsent in mir durch den Glauben. Wenn wir das mehr verstehen, wenn das mehr unser Alltagsleben prägt, dann merken wir, es ist viel mehr als Adventsromantik. Es ist so gewaltig. Das ganze Neue Testament, die Briefe des Apostel Paulus sprechen davon, dass das Licht gekommen ist und dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Immer wieder wird diese Formulierung im Neuen Testament gebraucht, Christus in uns, Christus in dir, Christus in mir. Wir sind nicht mehr die Alten, wie es hier so schön heißt, hinter mir, in eurem schönen Taufbecken, mit Christus begraben, mit Christus auferstanden. Das ist das Geheimnis von Weihnachten. Das gehört in den Advent hinein. Das ist viel besser wie Lebkuchen und Dominosteine und Herrnhuter, Sterne. Das ist auch die Botschaft, die diese Welt hören will. Und dazu ist Kirche und Gemeinde da in der heutigen Zeit, ihr Lieben. Ich finde es schön, wenn Gemeinden Kaffeerunden organisieren, wenn wir gastfreundlich sind, wenn wir feiern, wenn wir unsere Gemeindehäuser schön gestalten, so wie dieses Haus. Aber das alles ist nur äußerer Rahmen. Wonach die Menschen suchen, wenn ich mit ihnen in Berlin spreche, ist das wahre Leben. Sie suchen keine Kirche, die organisiert oder die äußerlich nett ist, die schöne Konzerte veranstaltet. So wichtig Musik auch sein mag, ich mag sehr Musik verschiedener Schattierungen. Aber das Kerngeschäft ist die Botschaft zu sagen, Christus, der Retter, ist da. Das Licht ist in diese Welt gekommen. Es ist nicht länger dunkel. Und dieses Licht kann persönlich empfangen werden. Dieses Licht kann durch den Glauben Teil unseres Lebens werden. Aus Gnade, als unverdientes Geschenk. Das ist das, was wir weitergeben dürfen. Christus, das Licht der Welt, ist nicht nur irgendein Licht, wo wir auf einer religiösen Leiter versuchen müssen, diesem Licht näher zu kommen, so wie so viele Religionen in dieser Welt, wo man sich anstrengt und Mühe gibt, noch ein bisschen Askese, noch ein bisschen länger beten. Und je länger ich bete, habe ich vielleicht die Chance, und je länger ich meditiere, in Gottes Nähe zu kommen. Nein, das Evangelium sagt, Christus hat für uns den Preis bezahlt. Er hat die Dunkelheit hell gemacht. Er hat uns Zukunft und Perspektive gegeben. Und dieser Christus, ich sage es immer wieder heute Morgen, lebt in uns. Das ändert unsere Perspektive. Das ändert unser Denken. Das ändert unsere Lebenseinstellung. Wenn ich an Montagmorgen denke, ein grauer Dezembertag, wahrscheinlich wird es morgen regnen, sollten wir da nicht lieber im Bett bleiben? Wer weiß, was uns kommende Woche wieder erwartet, auf der Arbeit, in der Familie, mit den Freunden. Jeder denkt jetzt sofort an Herausforderungen, an unangenehme Menschen, denen man vielleicht begegnen wird. Herausforderungen, wo man wirklich langen Atem braucht, um Probleme zu lösen. Aber Christus in uns macht den Unterschied. Wenn Jesus in uns ist, gibt es uns eine Heiterkeit, eine Beschwingtheit. Natürlich müssen wir genauso durch das durchgehen, was vor uns steht, wie jeder andere Mensch. Gott hat uns nicht herausgenommen aus dieser Welt, sondern er hat uns in dieser Welt gelassen, aber ausgestattet mit einer Würde von Königen und Priestern, einer Autorität. Und so kannst du morgen als ein kleines Licht, das von Jesus, dem Licht der Welt, erleuchtet ist, dorthin gehen, wo Gott dich hineingestellt hat. Wir haben das immer wieder in Ostdeutschland erfahren, dass das Leben dort mitunter wie ein großes Gefängnis war. Wir konnten nur in wenige Länder reisen. Viele wollen das heute nicht mehr wahrhaben und träumen. Viele linke Politiker träumen von den schönen Zeiten der ehemaligen DDR. Ich kann Ihnen sagen, redet mal mit mir. Ich sag euch, wie das war. Niemals zurück. Es ist schrecklich, in einer Diktatur zu leben. Natürlich ist auch unsere Demokratie heute nicht vollkommen. Aber es ist die weitaus bessere Form des Miteinanders. Und Gott hat uns immer wieder, besonders als Christen in der ehemaligen DDR, gezeigt, in Gebetszeiten, in teilweise auch illegalen, geheimen Treffen mit Christen aus Westdeutschland, aus Amerika, aus der Schweiz, wo wir Bibelschulen im Untergrund organisiert haben, wo wir bei der Nationalen Volksarmee der ehemaligen DDR uns getroffen haben, in Untergrundgemeinden, wo Menschen, Soldaten zum Glauben gekommen sind, ihre Knie gebeugt haben vor Jesus, von Krankheit geheilt wurden. Ihr Lieben, diese Erlebnisse kann mir niemand nehmen. Und sie haben mein Leben geprägt, dass ich weiß, wie dunkel es auch sein mag. Ich habe nicht die Zeit, das im Detail heute Morgen zu erzählen. Aber wenn du mal in einer Kaserne der Nationalen Volksarmee der DDR gewesen wärst, für 3 Monate, ohne Ausgang, ohne Urlaub, das war schon wie so ein Gefängnis. Und da lagen erwachsene Männer auf ihren Betten im 12-Mann-Zimmer und weinten, weil sie nicht nach Hause zu Frau und Kindern konnten. Man gab ihnen einfach keinen Urlaub. Es war eine Atmosphäre von Einschüchterung und Angst dort. Aber gerade in solchen Momenten in unserem Leben, auf andere Weise kennen wir das alle. Begegnungen mit dem Tod, Herausforderungen, die uns vor einem Abgrund stehen lassen, scheinbarem Abgrund, und dann uns an Gott zu wenden und zu sagen, Gott, du bist da. Und ich kann mich an eine so eine Situation erinnern, wo wir angefangen haben zu beten, wo wir angefangen haben, in dieser Atmosphäre von Dunkelheit Gott zu danken, zu sagen, Gott, du bist trotzdem größer. Und es war, als wenn ein Licht eingeschaltet wurde. Ich kann mich noch genau daran erinnern, das war Mitte der 80er Jahre. Eine kurze Zeit von Lobpreis und Anbetung, vielleicht ein Lied, 2 Lieder, wie wir heute gesungen haben. Und die Atmosphäre in mir veränderte sich. Ich war immer noch in derselben Umgebung, aber diese Präsenz Gottes wurde mir bewusst. Ich konnte mich aufrecht hinstellen. Ich konnte voller Hoffnung an den nächsten Tag denken. Und ich konnte sagen, Gott, ich bin nicht hier, damit mich diese Zeit depressiv und ängstlich macht, sondern ich bin hier, um zu prägen, um zu gestalten, um Menschen zu beeinflussen mit dem Evangelium. Und genau so haben wir das erlebt. Erstens, Christus, das Licht der Welt, lebt in uns. Und dieses Licht der Welt ist immer präsent. Wenn wir uns auch nur mit einem Stoßgebet, mit einem Seufzer an Gott wenden, er ist da und seine Kraft ist da. Zweitens, praktische Anwendung. Wenn Christus, das Licht der Welt, in mir lebt, dann muss ich das in meinem täglichen Leben abbilden. Finde ich jedenfalls. Dann reicht das nicht, wenn ich das Sonntag erlebe, im Gottesdienst, im Hauskreis, im Gebet. Wenn Christus, das Licht der Welt, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, in mir lebt, dann verändert das mein tägliches Leben. Den Start in den Tag zum Beispiel. Da muss ich nicht mehr angstvoll am Montagmorgen an die vor mir liegende Woche denken. Dann kann ich jeden Tag, weil Christus in mir ist, dem Raum geben und den Tag mit Gebet und Gottes Wort beginnen. Ich ermutige dazu, auch wenn es nur kurz ist, trainiere deine geistlichen Muskeln. Wir alle, wir reiten auf Pferden oder gehen ins Fitnessstudio oder fahren Fahrrad, so wie ich in Berlin. Ja, wir trainieren unsere Muskeln und das ist gut. Gerade wenn wir älter werden, wenn wir viel verreisen oder viel sitzen müssen in unseren Tätigkeiten, immer mehr Menschen brauchen das heute. Aber ihr Lieben, vergesst nicht, eure geistlichen Muskeln zu trainieren. Dass Christus in euch lebt, ist der Anfang. Und damit ist sozusagen euch ein göttliches Fitnessstudio kostenlos zur Verfügung gestellt. Aber du musst in das Fitnessstudio auch reingehen. Ein Freund von mir hatte sich eine Karte gekauft für so ein Luxus-Fitnessstudio mit allen möglichen Dingen. Und das kostete, weiß ich, 100 Euro im Monat. Und er hatte so eine Karte und er zeigte mir mal die Karte. Aber wenn er nicht hingeht und sich nicht eincheckt und an die Geräte geht und trainiert, dann nutzt ihm sein Luxus-Fitnessstudio gar nichts. Also, ihr habt alle solch eine Zugangsberechtigung, eine Zugangskarte zum himmlischen Fitnessstudio. Und wie trainieren wir unsere geistlichen Muskeln? Indem wir täglich mit Gott reden, indem wir beten. Das nennt die Bibel Gebet, mit Gott reden. Das ist ein natürlicher Bestandteil des Tages ist. Nicht nur früh morgens die stille Zeit, schnell die Losung gelesen, o Herr, erbarm dich über mich heute, Amen, sondern am Tag verbunden mit Gott zu sein. Durch den Tag zu gehen, darin liegt solch eine Kraft. Das ist so gewaltig. Und ich profitiere immer wieder von meinen Reisen nach Israel, wenn ich mit Christen aus anderen Nationen zusammen bin, wenn wir gemeinsam Gott anbeten. Nicht nur ein Lied oder zwei Lieder, eine Stunde, zwei Stunden, ist bei den Afrikanern normal. Ja, so unter zwei Stunden Anbetung machen sie es eigentlich nicht. Oh, denkst du, da hätte ich aber ein Problem. Dachte ich am Anfang auch, ja, und ich habe auch immer auf die Uhr geguckt. Eine Stunde, 90 Minuten. Aber wenn du dich mal darauf einlässt, wenn du eintauchst in die Gegenwart Gottes, wenn du den Segen in Jerusalem erlebst, dass es eine besondere Stadt ist, wo die Nationen zusammenkommen in der letzten Zeit, um Gott zu suchen und anzubeten. Wenn du spürst, welche Dynamik in Asien, Afrika, Lateinamerika, in den Kirchen da ist. Natürlich verbunden zu sein mit Gott durch Gebet. Wenn ich in der S-Bahn sitze, kann ich nochmal das Morgengebet daran anknüpfen und sagen, danke Herr, ich segne alle meine Mitfahrenden hier im S-Bahn-Waggon. Wenn ich auf der Arbeit ankomme, ich bin manchmal extra etwas eher gefahren, dass ich vor meinen Kollegen da war. Dann bin ich in das Büro reingegangen, wo ich damals gearbeitet habe, habe meine Hände auf die Wände gelegt und habe gesagt, hier ist Reich Gottes. Hier herrscht Freude, Friede und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Hier werden weisheitsvolle Entscheidungen getroffen. Das Ganze dauert nicht mal eine Minute. Aber wir können das Licht, das in uns ist, durch Christus einsetzen, ihr Lieben. Ich ermutige euch, traut euch etwas. Als ich in der Knesset in Jerusalem eingeladen war, mehrfach zu Empfängen dort mit Abgeordneten des israelischen Parlaments, habe ich mich mehrfach auf die Toilette geschlichen. Dachte ich, wenn ich hier drinne bin, dann möchte ich hier auch Segen hinterlassen. Gott hat uns gesetzt als Segen. Wir sollen nicht durchs Leben gehen und eine Belastung für unsere Umwelt sein, sondern wo Christen sind, sollten sie den Segen Gottes weitergeben. Und so bin ich dort in der Knesset auf die Toilette gegangen, habe meine Hände auf die Mauern dieses Gebäudes gelegt und habe Segen über dem israelischen Parlament ausgesprochen. Manchmal ist es so einfach, so profan. Vielleicht denkst du, ist das wirklich so einfach? Ich ermutige euch vom Wort Gottes her, tut das, segnet eure Bürogemeinschaften, betet für eure Nachbarn. Es müssen nicht immer lange Gebete sein. Wir segnen regelmäßig unsere Nachbarn zum Rechten, zum Linken, vor uns und hinter uns, die mit uns in dieser kleinen Privatstraße leben. Und es ist so wichtig, weil es passiert etwas durch Gebet. Gottes Wort ist heilige Schrift, ihr Lieben. Dass wir uns das wieder bewusst machen. Es ist nicht ein Lesebuch, sondern es ist heiliges Wort Gottes. Wenn wir die Bibel lesen, ich mag diesen Ausdruck, heilige Schrift, dann redet Gott zu uns. Und dieses Wort Gottes können wir in unser Leben hineinnehmen, indem wir Bibelworte auswendig lernen, unsere geistlichen Muskeln trainieren und indem wir dieses Wort Gottes dann weitergeben können. Dort, wo wir leben und arbeiten. Christus kam, um die Welt zu retten und zu segnen. Und wir haben den Auftrag, den Christus hatte, Segen weiterzugeben. Zu sagen, es ist Zeit umzukehren, ihr Lieben. Ihr könnt zu Gott zurückkommen. Ich ermutige euch auch dazu als Gemeinde. Nehmt Gottes Wort wieder als das, was es ist. Gottes Wort ist heilig. Es gibt euch Orientierung als Gemeinde, auch in schwierigen Situationen. Fragt nicht nach Menschenmeinung zuerst. Richtet euch danach aus, was die Heilige Schrift sagt, und ihr werdet gesegnet sein. Gottes Wort und Gebet, wenn ich meine geistlichen Muskeln trainiere, es verändert meine Gedankenwelt. Und es verändert auch, wie ich rede. Ich erlebe immer wieder, dass Gott mich ermahnt, dass der Heilige Geist mich korrigiert. Tut er das? Natürlich. Der Heilige Geist sagt uns, wenn wir auf seine Stimme achten, wenn wir schlecht reden, wenn wir nicht gut über andere Menschen sprechen, wenn wir uns daran beteiligen, wie eine nicht anwesende Person fertig gemacht wird. Kennt ihr das? Das macht Spaß, ne? Wenn man so zusammen ist, Kollege ist gerade nicht da und dann kann man mal so richtig, der Kollege hat einen die letzten Wochen so gereizt und der hat ja so unmöglich sich verhalten in unserem Team. Jetzt ist er gerade nicht im Raum. Also jetzt kann man mal richtig Saures geben. Mal so richtig sagen, was man über ihn denkt. Der arme Kerl ist nicht dabei und kann sich nicht verteidigen. Das ist nicht unsere Art, wie wir als Christen agieren sollten. Mir ist es auch schon passiert, dass ich mich an solchen Runden beteiligt habe, aber ich musste hinterher um Entschuldigung bitten und musste sehen, das ist nicht die Art, wie Gott uns gesetzt hat. Auch unsere Gedankenwelt verändert sich. Ihr Lieben, und dann komme ich zum dritten Punkt. Erstens, Christus, das Licht der Welt in uns. Zweitens, die praktische Anwendung ist nicht nur am Sonntag, sondern täglich unsere Muskeln zu trainieren, dass dieses Licht in uns Raum gewinnt, sich ausbreitet. Das geschieht in erster Linie durch Gebet, Reden mit Gott, durch die Heilige Schrift und drittens durch Gemeinschaft mit Christen, die dasselbe suchen. Ich ermutige euch, habt Gemeinschaft mit Christen, die Gebet lieben und die Gottes Wort lieben. Weil mit denen zusammen, ihr könnt euch gegenseitig anstecken und gegenseitig voranpushen. Es ist wieder wie im Natürlichen. Wenn ich lauter Freunde habe, die eine Fitnesskarte zu Hause auf dem Schreibtisch liegen haben, aber nie hingehen, dann werde ich auch wenig Sport treiben. Aber wenn ich mich mit Freunden umgebe, mit Freunden zusammen, die gerne Rad fahren, die aktiv sind, dann ist es viel leichter. Sucht den Kontakt mit solchen Christen, die das lieben, was Gott liebt, sein Wort und sein Volk und die Gemeinschaft und das Gebet. Und dann können wir drittens Advent, Weihnachten, was nah bevorsteht, ganzheitlich erleben. Was heißt es, Advent ganzheitlich zu erleben? Ihr Lieben, zu Advent gehört Gottes Volk Israel dazu. Ohne Jesus, den Juden, ohne das Volk Israel kann es eigentlich gar nicht richtig Advent und Weihnachten werden. Und wenn wir diese Worte jetzt gleich noch einmal lesen, werden wir feststellen, wie viel dort enthalten ist, wie viele Hinweise wir finden, dass Gottes Herz natürlich für die ganze Welt schlägt und dass Christus kam für alle Nationen. Aber dass Gott einen besonderen Plan mit Jerusalem, mit Israel hat, nicht nur in der zukünftigen Welt, nicht nur das himmlische Jerusalem, sondern es beginnt jetzt, in dieser Zeit. Wenn wir Advent ganzheitlich erleben wollen, wirklich so, wie Gott sich das gedacht hat, dann kommen wir nicht an Chanukka vorbei. Am 6. Dezember werde ich wieder am Brandenburger Tor sein. Die jüdische Gemeinde Berlin hat dort den größten Chanukka-Leuchter Europas aufgestellt. Der ist 9 Meter hoch. Das gibt schon mal gute Fotomotive. Der Chanukka-Leuchter und dahinter unser bekanntestes Wahrzeichen in Deutschland, das Brandenburger Tor. Wir als Christen gehen dahin, wir mobilisieren jedes Jahr einige 100 Christen und wir stehen einfach dabei, demütig. Die jüdische Gemeinde, die Rabbiner kommen, verschiedene jüdische Gläubige kommen und dann wird die erste Kerze angezündet am Chanukka. Am Montag geht es los, morgen, und dann die zweite und die dritte. Und es ist einfach schön, wenn wir als Christen dabei sind. Das Chanukka-Fest erinnert an den Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Und es geschah gleich mit einem Wunder. Es war nämlich nur ein kleines Ölfläschchen da. Der Tempel war ja zerstört. Die Vertriebenen kamen zurück, alles in Schutt und Asche. Und sie finden praktisch unter dem Schutt ein winziges, geweihtes Ölfläschchen. In den Leuchter kann man jetzt nicht irgendein Olivenöl reinschütten. Ich glaube, das brennt auch nicht so einfach, ne? Das braucht was Besonderes. Und dann finden sie ein winziges Ölfläschchen. So sagt es die Überlieferung. Und dann brennt das 8 Tage. Nicht nur einen Tag, sondern den zweiten und den dritten und so weiter. Und dieses Fest ist auch ein Fest des Lichts, was uns so nahe kommt. Unserem Advent, unseren Adventskerzen. Und ihr Lieben, es ist so schön zu sehen, wir gehören zusammen. Wir haben eine gemeinsame Berufung. Gott liebt uns. Und lasst uns nochmal in diese Bibelworte hineinschauen. Zum Beispiel das erste Wort aus Jesaja 9. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind. Aber passt auf, du Herr machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie, Israel, jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die marschieren, so laut dröhnten. Und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Gott denkt an uns, an die Gemeinde. Und Gott denkt an sein Volk Israel. Gott liebt das jüdische Volk. Und all die vielen Hinweise zu Israel und zu Jerusalem beziehen sich eben nicht nur auf das himmlische Jerusalem, was wir erwarten, sondern Gott beginnt seine Wunder schon heute. Sind die blutgeschmierten Gewänder nicht verbrannt worden? Ist aus der Asche nicht der Staat Israel entstanden vor unseren Augen seit 1948? Nachdem jahrhundertelang über Juden hinweggetrampelt wurde, wie es hier mit diesem Wort heißt, durften sie erstmalig nach über 2000 Jahren wieder einen eigenen Staat haben, einen Ort haben, wo sie leben können. Und weiter geht's in Jesaja 60. Da heißt es in der Übersetzung Hoffnung für alle: Steh auf, Jerusalem, und leuchte, denn das Licht ist gekommen, das deine Finsternis erhellt. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir wie die Sonne. Und das Wort aus Matthäus 4, 16, was wir auch schon gelesen haben: Das Volk, das in der Finsternis wohnt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die im Schatten des Todes leben und ohne Hoffnung sind. Von da an begann Jesus zu predigen: Kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Das Volk, das in der Finsternis wohnt, sieht ein großes Licht. Das war zuerst Israel. Christus sagt: Ich kam in mein Eigentum. Aber dadurch, dass die Juden ihn nicht erkannt, nicht angenommen haben, nur dadurch ist das Heil zu uns gekommen. Verstehe es, wer es verstehen kann. Ihre Ablehnung war für uns Annahme. Und wenn wir so viel geistlichen Segen durch das jüdische Volk empfangen haben, wie viel mehr, sagt der Apostel Paulus, sollten wir ihnen im Natürlichen dienen und helfen. Die Ankunft Jesu ist untrennbar, ganzheitlich, mit Bethlehem, mit Nazareth, mit Israel, mit Jerusalem verbunden. Und Christus starb für uns und er stand auf von den Toten und er kommt zurück in sein Eigentum. Er kommt zur Gemeinde, er kommt als Richter der Nationen und am Ende der Zeit wird ganz Israel den Herrn erkennen. Und da sagt die Heilige Schrift, das wird die Auferstehung der Toten sein. Es steht noch etwas aus. Gott sammelt sein Volk jetzt als ein gewaltiges Zeichen für uns Christen. Es geschieht etwas. Die Dinge der Schrift erfüllen sich vor unseren Augen. Der Simeon prophezeit hier in Lukas 2, 29, und damit komme ich zum Abschluss. Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Lukas 2, 32. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Gott hat Israel nicht verworfen. Es kommt zu den Nationen und Völkern, aber es liegt ein Geheimnis darin, dass der Herr auch seinen Plan mit seinem Volk Israel weiterbringt. Das Licht erleuchtet die Völker und das Licht erleuchtet auch Israel. Es bringt Israel Größe und Herrlichkeit und es beginnt schon jetzt in dieser Zeit. Erkennen wir es? Freuen wir uns mit? Kannst du dich mitfreuen, was dort geschieht? Freuen wir uns über Jesus, das Licht, das in diese Welt kam, und freuen wir uns über Gottes Handeln, was uns ermutigt, was er an Israel tut, entgegen allem, wie es 45 noch aussah, sammelt Gott sein Volk. Und es zeigt uns, da ist ein Gott, der Wunder tut. Amen. Ein Gott, der Wunder tut. Ihr Lieben, so können wir Advent in einer Demut feiern. Dass wir erkennen, das Licht war nicht in uns. In uns war Finsternis. Das Licht kam zu uns. Durch den jüdischen Mann Jesus, von Gott geboren, von Gott gezeugt, geboren von einer jüdischen Frau Maria. Das macht uns demütig. Es ist gut, am Brandenburger Tor neben dem Chanukka-Leuchter zu stehen und den gebührenden Platz unseren jüdischen Brüdern und Schwestern zu geben, anzuerkennen, dass wir das Wort Gottes, die Heilige Schrift, von ihnen empfangen haben. Wir hätten keine Bibel, wenn nicht viele Juden ihr Leben gelassen hätten, die über Jahrhunderte das Wort Gottes abgeschrieben haben auf Pergamentrollen. Und es wurde von den vielen Eroberern, die kamen, wurden sie getötet und die Schriftrollen vernichtet. Aber Gott hat Gnade geschenkt. Bis heute ist Gottes Wort bei uns angekommen. Demut in der Adventszeit, aber auch Erwartung. Christus kommt bald. Es ist viel mehr als nur Adventsromantik. Und das führt uns auch, diese Erwartung, zum Handeln. Dass wir als Christen aufstehen und aufrecht, mit aufrechtem Gang in die kommende Woche gehen. Dass wir unsere geistlichen Muskeln trainieren. Und dass wir unser Licht hineinlassen zu den Menschen. Sagt das weiter, was in euch ist. Sprecht über euren Glauben. Die Menschen in Bayern, in Puchheim, in München, sie warten darauf, Christus kennenzulernen. Wir können den Schalter umlegen, ihr Lieben. Gottes ganzes Wort willkommen heißen. So wird es wieder Advent. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass es uns aufbaut, korrigiert, ermutigt, nach vorne bringt. Herr, ich bete, dass es ein besonderes Advent wird, für mich, für uns alle. Herr, dass wir zum Kern der Sache durchdringen, dass wir in Demut Advent feiern, aber auch in großer Erwartung. Du kommst bald. Ich segne diese Gemeinde, danke dir für meine lieben Geschwister, für alle Gäste, die heute hier sind. Ich danke dir, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern ausrichtet, Gott, wozu du es gesandt hast. Amen.